Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Juli 2023. Und wir starten mit dieser Folge unsere kleine Sommerreihe. Denn auch wir brauchen mal ein bisschen Auszeit. Und während dieser Auszeit wollen wir euch aber nicht ganz alleine lassen, sondern wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar Sommerinterviews. Es gibt insgesamt 3 Sommerinterviews, also heute und auch die nächsten beiden Wochen werden wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen über, ja, eines unserer momentan wahrscheinlich drängendsten Themen sprechen, nämlich das Klima und wie wir uns darauf vorbereiten bzw. darauf einstellen können, dass die Klimakrise da ist, was politisch geschehen kann, geschehen muss und was da auf uns zukommt. Den Anfang macht heute Miriam Vollmer. Miriam Vollmer ist Rechtsanwältin und berät vorwiegend kommunale Unternehmen oder die öffentliche Hand zum Thema Umwelt- und Energierecht. Viele kennen sie vielleicht auch aus den sozialen Medien. Auf Twitter ist sie sehr aktiv und hat in den vergangenen Wochen und Monaten, während wir in Deutschland eine sehr hitzige Heizungsgesetzdebatte geführt haben, immer wieder versucht aufzuklären und auch eine Perspektive zu bieten, was in den kommenden Jahren, vielleicht im kommenden Jahrzehnt, energiepolitisch und energierechtlich auf uns zukommen wird. Und genau darüber hat Holger mit ihr gesprochen. Das Gespräch fand bereits Mitte Juni in Berlin statt. Holger hat Miriam in ihrer Kanzlei besucht. Es ist also nicht die alleraktuellste Debattenlage, die ihr hier hören werdet, wenn es um das Gebäudeenergiegesetz, wie es ja eigentlich heißt, geht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist es auch nicht so schlimm, denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wurde die Verabschiedung des Ganzen ja nun sowieso verschoben und hat vor der Sommerpause des Bundestages nicht mehr stattfinden können. In dem Gespräch geht es sowieso um viel grundsätzlichere Fragen und es bietet einen kleinen Ausblick. Und dieser Ausblick, so viel kann ich schon verraten, ist gar nicht so düster, wie man denken könnte.
Du bist eigentlich Verwaltungsrechtlerin, ne?
Ich bin nicht nur eigentlich Verwaltungsrechtlerin, ich bin Fachanwältin für Verwaltungsrecht.
Ist Energierecht Verwaltungsrecht?
Energierecht ist ein bisschen Verwaltungsrecht und es ist auch viel Zivilrecht dabei, es ist eine Menge Kartellrecht dabei, aber weil Energie was anderes ist als Brot oder T-Shirts, spielt der Staat da halt immer mit, ne? Also einen Schritt entfernt von der privatwirtschaftlichen Energiewirtschaft steht immer der Staat und guckt, dass alles läuft. Denn ohne Energie läuft ja nichts, ne? Also ohne Energie bricht die Bundesrepublik in 20 Minuten zusammen. Die Notrufzentralen, die Krankenhäuser, die Rechenzentren, das Telekommunikations- und das Gasnetz, Tankstellen können nicht mehr Benzin ausspeisen, aber die werden ja auch mit Strom betrieben. Also wenn der Strom wegbleibt, irgendwie dann wird's ganz schnell schwierig.
Und wahrscheinlich sogar deswegen, schneller als 20 Minuten, oder?
Das kann gut
sein. Es wird dann schlagartig. Ich meine, die Ampeln funktionieren dann nicht mehr.
Ja,
das
ja,
ist eine vermeintliche Ampelphase und alle Kreuzungen sind voller verunfallter Autos.
Ja, wahrscheinlich. Oder den Leuten fällt doch ein, dass es irgendwann mal sowas wie rechts vor links gab, ne?
Gut, du bist Kulturoptimistin, ich sehe schon.
Das muss man natürlich im Verwaltungsrecht auch, denn das beruht ja immer darauf, dass der Staat eine ordnende Hand ist, die sich nicht allzu tief irgendwo einmischt, aber zumindest so in einem Maße, dass die Dinge funktionieren, ohne dass man ihn so dolle merkt. Ne? Der Staat ist insofern tatsächlich, man spricht ja mal vom Vaterstaat, er ist so ein bisschen so wie die idealen Eltern. Sie sorgen dafür, dass es läuft, aber man merkt sie nicht so doll.
Dass die Wäsche gewaschen ist, was zu essen auf dem Tisch steht, aber ansonsten sollen sie sich bitte raushalten und es geht sie einen Scheißdreck an, wo ich abends war.
Genau, der Vaterstaat ist der ideale Vater eines 16-Jährigen.
Ja.
Und also da bin ich natürlich Verwaltungsrechtlerin, oft auf Seiten kommunaler Unternehmen, die eine Mittlerstellung einnehmen, ne, die gehören den Kommunen, sind insofern schon Teil des Staates, aber sind privatrechtlich organisiert und sie sollen Geld verdienen. Das ist auch oft wichtig für die Städte. Und dann oft auf Seiten der Industrie, oft auf Seiten von Verbänden, bisweilen auf Seiten des Staates ganz direkt, nur bei Bundesländern oder Städten. Privatpersonen habe ich gar nicht und das tut mir manchmal so ein bisschen leid, weil das ist dann halt doch nochmal irgendwie so ein bisschen mehr das pralle Leben, aber so sind wir als Kanzlei einfach nicht konfiguriert.
Wozu bräuchte ich als Privatperson dich als Anwältin, also was könnte mein Problem sein?
Also angenommen, dein Energieversorger würde dir eine Rechnung stellen und die ist auf sonderbare Art und Weise, weil meinetwegen deine Messvorrichtung kaputt gegangen ist, irrsinnig hoch.
Mhm.
Beträgt auf einmal für den Monat Mai 62.000 Euro.
Okay. Ja.
Und die sagen jetzt, ja, also hier, ne, das haben wir aber gemessen. Ja. Ne, also hier, Herr Klein, da müssen Sie jetzt aber mal bezahlen. Und dann würdest du zum Anwalt gehen und der würde eine Entscheidung rauskramen, in der drin steht, dass bei objektiv nicht plausiblen Rechnungen, dass in erster Linie das Problem deines Versorgers und nicht deins ist.
Mhm.
Und das würde er denen schreiben. Ich habe nicht nur nichts mit Verbrauchern zu tun, sondern auch nicht mit dem Verhältnis zwischen Verbrauchern und Versorgern, würde also auch nicht für den Versorger auf der Matte stehen, sondern in aller Regel bin ich tatsächlich da unterwegs, wo der Staat und das Unternehmen sich irgendwie gegenüberstehen, weil da eine von dem anderen Genehmigungen möchte oder Emissionsberechtigungen oder es um die Frage geht, was bei einer Anlage, die verkauft werden soll, gegebenenfalls noch irgendwo ein Risiken da drin sein könnte. Ansonsten mache ich ganz oft die Erklärbären, die irgendwo hingeht und sagt, wieso jetzt passiert dies und 2028 passiert das und versuche damit Projekte so ein bisschen aufzusetzen und das gegebenenfalls auch mal in Verträge zu verpacken. Ja, und jetzt im letzten Jahr, in der Zeit von erst ganz doll steigenden und ganz doll wieder fallenden Preisen, habe ich mich natürlich auch damit intensiv beschäftigt.
Wo ich dann so doof war, meinem Stromversorger abzunehmen, der dann gesagt hat, ja hier, wir müssen die Preise erhöhen, aber wenn du hier für 2 Jahre unterschreibst, dann hast du einen festen Preis für die nächsten 2 Jahre. Und ich habe gedacht, naja, wahrscheinlich wird das so schnell nicht mehr so viel billiger. Das mache ich mal lieber, bevor das noch weiter steigt. Jetzt ist der Strom wieder billiger. Ich habe den alten Vertrag, kannst du mich da raushauen?
Das sieht aber schlecht aus.
Ach, shit. Außerdem hast du ja nichts mit Privatpersonen zu tun. Dann machen wir doch mal, gib doch mal die Erklärbärin. Wir sitzen hier zusammen in einer Woche, in der das neue, entkernte, wie es so schön heißt in vielen Kommentaren, Gebäudeenergiegesetz in den Bundestag eingebracht werden soll, nachdem die Koalition gefühlt tagelang nur darüber verhandelt hat, in welcher Form es denn in den Bundestag gebracht werden soll, nachdem wochenlang insbesondere die FDP, zusammen mit dem Axel Springer Verlag, zumindest in meiner Wahrnehmung, gegen dieses Gebäudeenergiegesetz geschossen hat. Was hältst du von dem, was du da jetzt weißt, was in diesem Gesetz drinstehen wird? Also den endgültigen Entwurf kennen wir ja noch nicht, ne?
Den endgültigen Entwurf kennen wir noch nicht. Wir kennen ein Paper, das gestern an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Wir kennen einige Eckpunkte. Letzten Endes muss man das Gebäudeenergiegesetz natürlich in einem größeren Kontext sehen.
Okay.
Das Gebäudeenergiegesetz soll einen Einstieg darin bilden, dass auch im Gebäudesektor, also in Wohngebäuden, auch in Nichtwohngebäuden, man von den heute meistens fossilen Heizungen wegkommt.
Ja.
Bis zu diesen Beratungen um die Novellierung dieses Gesetzes, das ist auch nicht erst seit gestern gibt, das war den meisten Leuten das gar nicht bewusst. Die haben bei Klima an Kraftwerke gedacht, an RWE, vielleicht noch an den Urlaubsflug nach Mallorca, aber nicht an ihre Heizung. Wenn dann einen beliebigen Berliner gegangen wäre und hätte gesagt, wie wird euer Haus beheizt? Und der ist nicht gerade Eigenheimbesitzer, hätte der schon ganz schön überlegt.
Stimmt, die meisten wissen nicht, ob sie eine Zentralheizung haben, ob Fernwärme kommt.
Ja. Genau. Das war für die Leute ziemlich weit weg. Ja. Und selbst engagierte Leute haben diesen Connex nicht gezogen zwischen Paris Agreement, Eisbären und meine Nebenkostenabrechnung. Und das hat das Gebäudeenergiegesetz, diesen Schleier des Unwissens, hat das Gebäudeenergiegesetz jetzt natürlich zur Seite gezogen.
Ja.
Da ist was und ich hänge da dran. Die ganze Debatte läuft natürlich entlang von finanziellen Interessen. Aber das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn die Republik ist in den letzten Wochen und Monaten auch einfach im Turbotempo viel, viel gebildeter geworden. Und das ist auf jeden Fall ein Effekt des Gebäudeenergiegesetzes, der ist total positiv. Bei aller Polarisierung. Vorher wussten die meisten Menschen nicht, dass es Wärmepumpen gibt.
Ja, jetzt wissen alle, dass Kühlschränke Wärmepumpen sind, dass Klimaanlagen Wärmepumpen sind. Stimmt.
Dass man eine Kilowattstunde Strom da reinsteckt und 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme da rauskriegt. Dass es Umgebungswärme ist, dass dieser Strom teilweise aus fossilen, aber teilweise auch aus erneuerbaren Quellen stammt, ungefähr im Verhältnis 50-50. Dass man seine Wärmepumpe mit PV vom Dach betreiben kann. Dass, und das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter, 2045 alle deutschen Haushalte keine fossile Heizung mehr haben sollen.
Wer sagt das?
Das sagt Paragraph 3 des Klimaschutzgesetzes. Da steht nämlich drin, 2045 ist Schluss. Bis 2030 wollen wir bei, ich glaube, 65% Minderung sein. 2045 soll es netto null sein. Wir sollen also gar nichts mehr in Summe emittieren. Und das heißt natürlich auch, die Heizung aus dem Keller muss raus. Das war den meisten Leuten Silvester nicht bewusst.
Ja.
Das haben wir alle gelernt.
Na, was wir gelernt hatten, also das hochkam das ja damit, dass ab 2024, ich glaube 60% aller neu angebauten Heizanlagen, nicht neu gebauten, sondern neu eingebauten, also auch ausgetauschte, dass ich glaube die zu 60% nicht fossil betrieben werden müssen.
Ja, also 65%
sollten
mit Erneuerbaren betrieben.
Mit Erneuerbaren.
Ja, genau. Und das ist natürlich erstmal eine ganze Menge. Ne? Das ja. beinhaltet aber auch Hybridheizung, damit ein bisschen Gas und eine Wärmepumpe. Das kann natürlich auch eine reine Stromheizung bedeuten. Das kann Fernwärme bedeuten. Das kann Nahwärme bedeuten. Da gibt's ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die meisten Leute haben im letzten halben Jahr so viel über Gebäudewärme kriegen, ohne CO2 gelernt, wie in ihrem ganzen Leben vorher nicht. Und natürlich geht das mit ganz, ganz viel Irrtümern, Missverständnissen, auch mit mehr oder weniger bewussten Fehlvorstellungen einher. Das ist vielleicht auch gar nicht weiter erstaunlich. Ne? Wenn man auf einmal erfährt, Klimawandel und Klimaschutz müssen nicht nur andere Leute machen, sondern auch ich mit meinem Einfamilienhaus in Spandau, macht das erstmal was mit mir und ich muss mich damit erst einmal auseinandersetzen. Und da muss man auch sagen, hat die Bundesregierung die Leute auch ein bisschen kalt erwischt. Ich glaube nicht, dass es der Bundesregierung anzulasten ist, sondern ich glaube, es ist der letzten Bundesregierung anzulasten. Die hat ja ein Gebäudeenergiegesetz erlassen.
Mhm.
Die hat auch ein Klimaschutzgesetz erlassen. Und da hat sie diese ganzen Zahlen reingeschrieben. Ne? Sie hat diese 30 Jahre, ne? Die tauchten da auch schon im bestehenden Gebäudeenergiegesetz auf, nur nicht mit einem so breiten Anwendungsbereich.
Ja.
Und die 2045, die stammt aus dem Klimaschutzgesetz der letzten Regierung Merkel. Das ist kein Kind der Ampel, das ist nicht Habeck. Also, dass 2045 netto null sein soll, das hat die letzte Regierung Merkel da reingeschrieben.
Und sich dann gedacht, naja, Problem der nächsten Bundesregierung?
Ich glaube, sie haben es einfach nicht mehr geschafft.
Okay.
Aber Angela Merkels Strategie im Umgang mit Entscheidungen, die Bundesregierung zu treffen hat, war ja eigentlich immer, tue mehr oder weniger Gutes oder auch nicht und spreche möglichst wenig darüber.
Mhm.
Nachdem die erste Regierung Merkel ja noch relativ offensiv reagiert hat, ne, und also viel erklärt hat und damals ja auch noch relativ oder auch marktliberal war und sich auch dazu bekannt hat, ist Angela Merkel im Laufe ihrer Regierung ja immer verschwiegener geworden.
Mhm.
Ne? So letzter Wahlkampf, sie kennen mich.
Sie kennen mich.
Ja, denken wir so, ja, und das ist hier über Uckermark, aber und tatsächlich, die haben all das getan und es einfach niemandem gesagt.
Das heißt, Peter Altmaier ist gar nicht der Leibhaftige persönlich, sondern der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht?
Das Bundeswirtschaftsministerium hat, glaube ich, keinen besonders guten Job gemacht, weil sie die EEG-Umlage viel zu lange versucht haben, sehr zu deckeln, anstatt sich relativ schnell von der Konzeption der EEG-Umlage abzuwenden.
Okay, da muss man einen kleinen Exkurs machen. EEG, Erneuerbare Energiengesetz, das ist das Ding, was dafür gesorgt hat, dass wir ein bisschen mehr für den Strom zahlen. Und von der Umlage wurden dann Photovoltaikfirmen subventioniert, Windräder subventioniert.
Genau, wenn ich also ein Windrad betreibe und ich verkaufe meinen Strom dann ans Netz, dann kriege ich eine festgelegte Summe Geld dafür. Oder inzwischen nehme ich an einer Ausschreibung teil, bekomme eine Marktprämie. Mhm. Das wurde aus dieser Umlage bezahlt. Die gibt's inzwischen nicht mehr und das ist gut so. Denn tatsächlich wurde die immer höher mit steigendem Ausbaugrad und irgendwann war sie schwer zu erklären. Es gab auch 1000 Ausnahmen und so. Man hat ein bisschen zu lange daran festgehalten, wie die Bundesrepublik ja dazu neigt, an Dingen, die eigentlich gut sind, ein bisschen zu lange festzuhalten.
Aber dann ist ja irgendwann irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass die Solarindustrie weg ist.
Es bahnte sich schon an unter Philipp Rösler, auch Altmaier immer versucht, die EEG-Umlage nicht so ausufern zu lassen. Die sollte ja nicht höher sein als der eigentliche Strompreis. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwann ein Energiesystem habe, bei dem die Hälfte der gelieferten Energie aus erneuerbaren Energien kommt.
Dann bezahlt die sich am Ende selbst. Ja. Und das sollte sie ja auch nicht tun, sondern der dreckige Strom soll ja den Grünen bezahlen.
Und dann hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir gehen davon weg. Aber das hat halt ganz schön gedauert. Das Klimaschutzgesetz ist eigentlich nicht so weitgehend, wie man es sich wünscht. Mhm. Aber es ist auch nicht Mist. Und die 2045, die stehen da drin. Das hätte man sich eigentlich überlegen können, ne? Wenn da 2045 drin steht und Heizungen werden 30 Jahre alt, dass man da irgendwann mal damit anfangen muss, in jedem einzelnen Keller die Heizungsanlage auszutauschen und jedes einzelne Auto, was da draußen mit Benzin rumfährt, zu ersetzen.
Ja.
Aber das hat sich nicht nur die Regierung nicht ernsthaft gefragt, sondern vielleicht irgendwie mit so ein paar einzelnen Förderprojekten, ne, irgendwie hier Wärmenetze 4.0, sie kriegen irgendwie Geld, wenn sie sich einen Tesla kaufen oder sowas, doch relativ zurückhaltend geregelt, sondern sie hat es auch den Leuten einfach nicht gesagt.
Mhm.
Ich gehe jede Wette ein, dass die meisten Leute, die hier über den Platz laufen,
Touristen sind,
und wenn ich die jetzt anhalten würde, würde sagen, irgendwie so, letztes Jahr, was wusstest du über, ne? Mhm. Was hast du gedacht? Wann wirst du dein erstes E-Auto haben? Wann baust du dir eine fossilfreie Heizung ein? Dass die haben einfach gar nicht darüber nachgedacht. Ja. Irgendwann in der Zukunft, aber dass die Heizungen, die jetzt eingebaut werden, im Grunde zu spät eingebaut werden, um dieses Klimaziel zu erreichen, aber sich trotzdem noch zu lohnen, das haben die sich nicht vorgestellt. Jetzt will natürlich der Gesetzgeber nicht, dass Leute sich, sagen wir mal, 2035 eine fossile Heizung einbauen.
Die dann noch 30 Jahre Ruß rausbläst.
Ja, oder 45 einfach raus muss, weil
Ach so, wir reden 45 über ein Verbot und nicht, dass ich das Ding auslaufen lassen.
Nein, ein Verbot.
Okay.
Null.
Also nicht sowas wie Neuzulassungsverbot.
Es geht wirklich um netto null. Mhm. Und dann sagt man den Leuten, entweder haben wir dich zwar kaufen lassen, ne, aber weißt du was, das haben wir uns anders überlegt und zwar schon sehr lange, deswegen kriegst du auch keine Entschädigung, viel Spaß.
Ja.
Das kannst du mir eigentlich auch nicht machen. Dazu kommt noch der Emissionshandel, der ja auch ab 2027 dann sehr schnell über Marktpreise Erdgas verteuern wird. Auch das haben viele Leute nicht richtig auf dem Schirm. Das heißt, es gibt gute Gründe, ordnungsrechtlich einzugreifen,
mhm,
und die Leute vor ihrem eigenen Unwissen über zukünftige Entwicklungen so ein bisschen zu beschützen.
Aber genau das scheint mir doch jetzt mit der Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes von dieser Woche, genau das Gegenteil scheint doch die Bundesregierung jetzt zu machen.
Ja, denn man muss sagen, man kann jetzt tatsächlich noch eine Weile neue fossile Heizungen einbauen. Auf der anderen Seite, nach dem Getöse der letzten Wochen, dürfte wirklich jedem Menschen in diesem Lande klar sein, dass der Einbau einer Gasheizung mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Da steht auch eine Beratungspflicht jetzt drin. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich habe schon immer mit Gas geheizt, erscheint mir auch irgendwie so ein bisschen sicherer, ne, irgendwie.
Kann vielleicht nicht anders. Ich habe eine Gasetagenheizung. Wie kriege ich denn hier irgendwas anderes rein?
Ja, oder na, irgendwie ist das denn alles vertrauenswürdig? Na, irgendwie mein Heizungsinstallateur sagt, das geht bei mir nicht.
Der Schornsteinfeger hat gesagt, der Schornstein muss weiter betrieben werden. Ne?
Da müsste ich im Rahmen einer Beratung gesagt bekommen, dass das für die Zukunft kein Modell ist.
Mhm. Warum ist das für die Zukunft kein Modell? Also ich baue mir jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Pelletheizung ein. Holz ist ja dann auch, glaube ich, erlaubt, seltsamerweise. Was denn zusätzlich auch noch Feinstaub macht, das können wir dann, also da, wo ich wohne, in Tempelhof, kann man das riechen im Herbst. Mhm. Warum wird das teurer? Du sagtest eben, ab 2027
Da fängt die EU an, die fossilen Brenn- und Treibstoffe mit einem Marktpreis zu belegen.
Das ist der ETS?
Das ist der ETS2. Mhm. Und jeder, der dann eine dieser Waren in Verkehr bringt, der muss mal ein Zertifikat abführen. Dieses Zertifikat gibt es eine bestimmte Anzahl von und die werden jedes Jahr weniger und deswegen sind sie teuer.
Und auf dem Zertifikat steht, du darfst eine Tonne CO2 emittieren und dafür zahlst du, im Moment zahlen wir gerade?
30 Euro, aber das wird ab 27 natürlich schnell deutlich mehr.
Warum sollte es das werden?
Weil es nur eine begrenzte Anzahl von CO2-Zertifikaten gibt und die werden jedes Jahr rund 5% weniger.
Wer gibt die raus?
Die Mengenbestimmung nimmt die Europäische Kommission vor.
Das heißt, die Bundesrepublik kann nicht sagen, ich haue jetzt einfach 10% mehr Zertifikate auf den Markt und halte damit den Preis niedrig.
Nein.
Also ich erinnere mich daran, es gab dann irgendwann, wie hieß denn dieses Ding, diese 3%-Regel in den EU-Haushalten. Die Bundesrepublik Deutschland hat damals sehr stark daran gearbeitet, dass dieses Ding, diese 3%-Regel überhaupt reinkommt. Und das war damals war Hans Eichel Finanzminister. Und ich glaube, ein Jahr nachdem das Ding dann europaweit eingeführt wurde, hat die Bundesrepublik Deutschland die 3% gerissen. Neuverschuldung ist das, glaube ich. Und hat dann einfach diese 3% gerissen und keine Strafen bezahlt und gar nichts gemacht. Ich erinnere mich an einen Satz vom österreichischen Finanzminister, wo dann Hans Eichel versucht hat, wortreich zu erklären, warum das trotzdem kein Problem ist. Und der Österreicher hat gesagt, na 3% sind 3%. Was sollte die EU-Staaten daran hindern, es nicht genauso schon wieder zu machen?
Das können sie nicht. Das ist eine komplett vergemeinschaftete Materie. Die Mengenbestimmung nimmt die Europäische Kommission vor. Und die Staaten können keine Zertifikate erzeugen.
Okay, aber ich kann ja trotzdem meine Bürgerinnen und Bürger mehr CO2 emittieren lassen.
Nein, für jeder, der eine Tonne CO2 in Verkehr bringt, weil er beispielsweise ein Tankstellennetz betreibt, der muss einen Bericht an eine Behörde abgeben und dann muss er ein Zertifikat dafür abgeben. Und wenn er kein Zertifikat dafür abgibt, dann ist da eine Sanktion vorgesehen.
Im Sinne eines Bußgeldes.
Ja, genau.
Wie zu
genau.
Schnell fahren oder
genau.
Für Leute.
Von so rund 100 Euro pro nicht abgegebenem Zertifikat. Und das Zertifikat muss ja trotzdem noch abgeben. Ne, also da gibt es dann eine große Registerdatenbank und da steht das dann drin.
Wohin fließt das Geld dieser Zertifikate? Also wer bezahlt das Geld? Zahlt das erstmal die Bundesrepublik an irgendwen und verteilt es dann im Land weiter? Oder wie stelle ich mir das vor?
Das Geld, das zahlen dann die Inverkehrbringer, die wälzen es weiter an diejenigen, die tanken oder heizen.
Also das die Erdgas Tankstelle, okay.
Erdgas wird teuer, Benzin wird teurer und zwar jedes Jahr ein bisschen mehr. Mhm. Und ein Teil des Geldes fließt in einen Sozialfonds, na, weil das ist ja mit Belastungen verbunden. Ne? Also diese Belastungen müssen irgendeine Form des Ausgleichs finden, denn die Umstellung der Technologie, die nimmt ja Kosten in Anspruch. Ne? Mhm. Also wenn ich nicht mehr mit meinem alten Diesel fahren kann, dann brauche ich in einigen Gegenden der Republik ein anderes Auto.
Ja. Oder, wenn ich mir jetzt anstelle, weiß ich nicht, eines neuen Ölbrenners für 8.000 Euro eine Wärmepumpe einbaue, für 25.000 oder mehr, je nachdem, wie ich wohne, das muss irgendwo herkommen, das Geld.
Genau, ja. Und da muss der Staat was dazugeben.
Ist das das Klimageld? Über das
Das Klimageld ist ein deutsches Spezifikum, das hat damit nichts zu tun.
Okay.
Aber tatsächlich hängen diese Konzepte alle eng miteinander zusammen. Es soll nicht so sein, dass das Geld beim Staat bleibt, sondern es soll in die Dekarbonisierung fließen, es soll an Bürger zurückfließen. Ja. Es soll auch tatsächlich so sein, dass Leute mehr profitieren, wenn sie weniger emittieren. Ja. Denn wenn ich ein sehr emissionsarmes Leben führe, weil ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und ein gut isoliertes Haus habe und in den Urlaub fahre ich mit dem Zug, dann richte ich auch weniger Schaden an und muss weniger dafür bezahlen. Von dem Geld, das zurückfließt, bleibt mir möglicherweise mehr. Ich profitiere also. Das hat natürlich auch nur, also zum einen verringert es auf diese Weise nicht die Kaufkraft, aber es hat natürlich auch eine akzeptanzsteigernde Wirkung, dass nicht der Staat sich auf einmal jetzt nochmal deutlich mehr Geld in die Tasche steckt, sondern er leitet es sozusagen nur einmal durch sich durch.
Ja. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, wenn ich jemand bin, der vergleichsweise wohlhabend ist und mich entsprechend verhalte, mit meinem Auto rumfahre, in Urlaub fliege und sowas, ich ja auch ein Interesse daran habe, nicht so viel zahlen zu müssen. Das heißt, ich werde doch versuchen, meine Regierung dazu zu bewegen, indem ich entsprechende Parteien wähle, dass die Regierung trotzdem irgendwas dagegen unternimmt, dass das CO2 so teuer wird. Also ich habe ganz konkret, ich denke mir die ganze Zeit, okay, wir ordnungsrechtlich kriegen wir es anscheinend nicht hin, sonst hätte die Bild-Zeitung jetzt nicht wochenlang Terror gemacht. Also muss es der Markt irgendwie hinkriegen. Und der ETS, also dieser Emissionshandel, das ist ja im Grunde ein Rahmen, in dem ein Markt dann passieren soll. Ich traue der FDP zu, dass sie alles versuchen wird, diesen Markt zu torpedieren.
Das glaube ich nicht. Also das halte ich auch einfach nicht für möglich.
Weil du Juristin bist? Also weil es gibt Leute, die halten es für unmöglich, Auto zu fahren, wenn man keinen Führerschein hat, aber man kann es trotzdem machen. Ich weiß, meine Beispiele sind ziemlich billig.
Glaub ich glaube, dass es instrumentell nicht möglich ist. Also ich wüsste nicht, an welchem Punkt eine nationale Regierung da ansetzen sollte. Denn die Zertifikate, ihre Anzahl, bestimmt die Europäische Kommission. Das heißt, die Bundesrepublik kann sie nicht hoch und runter regeln. Die Mitgliedstaaten dürfen nicht Maßnahmen der EU konterkarieren.
Und wenn sie es trotzdem tun, zahlen sie Strafe.
Dann kann man ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen und dieses Vertragsverletzungsverfahren wird dann eine sehr hohe Strafe nach sich ziehen.
Interessiert die Ungarn im Moment auch nicht? Die
Polen natürlich. Die Ungarn haben ihre Gesetzgebung geändert.
Okay, stimmt.
Also die EU ist langsam und deswegen wirkt sie oft zahnlos.
Ja.
Die EU hat im Grunde ein ganz gut gefülltes Instrumentarium, aber es ist sehr formalisiert, es ist sehr langsam, aber die EU kann eine Menge machen über Geld und hier kann sie auch einfach eine Menge machen, weil sie diese Regelungen direkt erlässt. Sie hat ja einfach jede Ecke selbst geregelt. Da bleibt für die Mitgliedstaaten im Grunde kaum mehr was übrig, was die machen können.
Außer in der EU so stark zu lobbyieren, dass die EU ihre gesamte ihren gesamten Zertifikatehandel zurücknimmt oder mehr Zertifikate ausgibt oder sowas.
Ja, aber wie soll das aussehen? Fit for 55 geht jetzt gerade durch die Endabstimmungen. Der Emissionshandel ist gerade novelliert worden, ist im Parlament nochmal deutlich nachgeschärft worden, gegenüber dem Erstaufschlag der Europäischen Kommission vom 14.07.21. Also wir haben gerade eine deutliche Verschärfung erlebt. Mhm. Ich sehe nicht, auch nicht nach Wahlen im nächsten Jahr, dass wir an so vielen Stellen nochmal Mehrheiten haben, die Emissionshandelsrichtlinie zu ändern und auf deutscher Ebene haben wir ja natürlich auch noch eine verfassungsrechtliche Ebene. Selbst wenn wir die europäische Ebene uns wegdenken würden, haben wir dann ja immer noch den Artikel 20a, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir haben Bundesverfassungsgericht und auch die legen Recht ja entlang der Garantien des Grundgesetzes und des Europarechts aus.
Aber die Regierung muss sich trotzdem nicht dran halten, oder? Sonst wäre nicht hingegangen, hätte dafür gesorgt, dass er seine Sektorziele nicht mehr erfüllt.
Die Sektorziele sind einfach Quatsch. Also okay. Ich weiß nicht, warum alle Welt an diesen Sektorzielen so hängt.
Naja, weil's halt das war halt mal ausgemacht. Also
aber sie sind bedeutungslos.
Warum? Also Sektorziele, der Bausektor muss was bestimmt, also der Gebäudesektor muss bestimmte CO2-Einsparnisse machen, der Verkehrssektor muss bestimmte CO2-Einsparnisse machen, die Industrie muss bestimmte Einsparungen machen.
Ja, aber wir haben ja hier ein Mehrebenensystem. Wir haben ein europäisches System, im Rahmen dieses europäischen Systems haben wir einen Bereich, der ist bereits geregelt, das ist der ETS 1, Energieindustrie. Europaweit, europäisches Budget, im Grunde auf der Ebene ist das alles geregelt, hat auch immer funktioniert. Ist auch der Bereich, der tatsächlich...
Ja, wie du schon gesagt hast, Unternehmen, die gucken sich das an und handeln rational.
Genau. Es gibt halt nicht mehr Zertifikate, deswegen kommen sie damit aus. Ja. Und dann gibt es die Bereiche, da hat bisher... Die Europäische Kommission die EU hat zwar bestimmte Budgets an die Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten zugewiesen im Rahmen einer Verordnung, aber ist denen überlassen, wie sie diese Ziele erreichen. Sie hat auch noch eine weitere Möglichkeit gelassen, nämlich wenn ich sie nicht erreiche, dann kann ich Staaten, die sie erreichen, ihre übermäßigen Minderungen abkaufen. Das hat die Bundesrepublik gemacht.
Wem haben wir es abgekauft? Schweden wahrscheinlich, ne? Oder Norwegen oder so.
Osteuropäern. Ja. Jedenfalls irgendwie sie haben sie. Ja. Ne? Also es war viel Steuergeld, sie haben sie gekauft.
Vor allen Dingen ist das Geld, das ich nicht sehe, ne? Also das die Bild-Zeitung nicht sieht.
Ja, genau.
Da steht dann halt nicht, wir haben gerade 20 Milliarden ausgegeben, um irgendwelche Zertifikate zu kaufen.
Ja, genau. Es ist halt einfach, das Wirtschaftsministerium hat das irgendwie eingetütet und da haben sie gekauft. Im Grunde ist es völlig egal, in welchem Sektor diese Maßnahmen erreicht oder auch nicht erreicht werden. Am Schluss muss eine Summe stehen und diese Summe wird erreicht oder eben auch nicht. Entweder wird sie im eigenen Land erreicht oder sie wird irgendwo in Europa erreicht. Beide Wege sind ja grundsätzlich erstmal zulässig. Das deutsche Klimaschutzgesetz hat nun bei diesen Sektorzielen darauf gesetzt, wenn ich es nicht erreiche, dann muss ich ein Programm vorlegen. Und das funktioniert so ein bisschen über Beschämung. Ne?
Ja, genau. So hatte ich das auch verstanden und habe auch in einigen Sendungen mich schon drüber lustig gemacht, wenn irgendein Sektor das gerissen hat. Eigentlich immer der Verkehr.
Was soll man dazu sagen? Wissing ist in der Hinsicht natürlich schamlos, ne? Also, ja. Das ist ihm egal. Sein Klientel will genau das sehen.
Ja.
Und wenn ich jemanden darüber nicht erreichen kann, nicht über... Das ist mir jetzt aber peinlich, da muss ich mich aber ein bisschen anstrengen. Na, also, wenn jemand seine Versäumnisse stolz rausposaunt, da habe ich nichts von diesen Sektorzielen. Sektorziele sind ein weiches Instrument, mit dem ich Leuten beikommen kann, die eigentlich gerne möchten, aber wo das Haus nicht mitzieht oder es hat halt nicht geklappt oder so. Aber wie soll ich jemanden disziplinieren, der...
Dem ist egal, was über ihn in den Geschichtsbüchern steht.
Also hier, komm. Also und deswegen, das ist kein gutes Instrument. Sinnvoll ist natürlich das Instrument, das die EU jetzt ab 2027 hat. Die gesamten Budgets werden europäisch budgetiert, reguliert, festgelegt und... Es ist dann zwar möglich, dass die deutschen Importeure auch ausländische Zertifikate kaufen. Es ist halt teuer.
Ja. Das heißt, ab 2027 ist die gesamte Bundesrepublik ein Sektor innerhalb des EU-Systems, wenn man so will.
Ja.
Ja. Wie teuer wird das denn eigentlich?
Ah, das ist schwer zu sagen.
Und vor allem fließt irgendwie, wir hatten eben ja das Geld. Also der Versorger muss die Zertifikate sich besorgen, gibt diese Kosten an mich weiter. Das Geld fließt über den Versorger zurück an den Staat. Geht davon auch irgendwas an die EU eigentlich? Oder ist die EU nur, also die Kommission nur die Herrin über die Zertifikatemenge?
Werden daraus einen Teil dieser Transformation bezahlen. Das ist ja wahnsinnig viel. Ne? Also die Umrüstung oder der Abriss des deutschen Gasnetzes. Was passiert damit? Das ist eine Riesenstruktur.
Ja, aber wird das überhaupt abgerissen? Ich meine, also im Moment hat es doch, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass die Gasnetzbetreiber...
Irgendwann muss es weg, dann haben wir 2045.
Nein, aber das muss ja wasserstoffready wird
ja,
das
aber
dann
das
sein?
Wird ja nicht wasserstoffready sein. Es wird sicherlich Teile geben, in denen wird Wasserstoff transportiert. Vor allem Industrieanlagen brauchen Wasserstoff. Ne? Also alle Direktfeuerungen der Industrie, die müssen ja mit irgendwas betrieben werden, was brennt.
Das heißt aber, bei mir kommt kein Wasserstoff im Keller an, wo die Gaszentralheizung läuft. Davon gehst du nicht aus?
Also die meisten Experten, die solche Modelle berechnen, sagen, dass das nicht der Fall sein wird, weil sich das nicht lohnt. Ich kann ja bei der Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom hier 3 bis 4 Kilowattstunden Heizwärme machen. Mhm. Aber wenn ich erstmal diesen Strom in Wasserstoff umwandle und dann mit diesem Wasserstoff wiederum eine Heizung betreibe, dann brauche ich glaube, es war 7 oder 8 Kilowattstunden Strom, um eine Kilowattstunde Wärme zu erzeugen. Ja, und da könnte ich ja wahnsinnig viel mit meiner Wärmepumpe machen, das ist ja viel zu teuer. Wer will das?
Warum steht das denn dann jetzt im neuen Gebäudeenergiegesetz drin?
Es gibt nach wie vor die Hoffnung, dass es da, wo es völlig egal ist, oder dass es in einigen Ländern, wo es einfach wahnsinnig viel Sonne gibt, ne, oder so viel billiger Strom anfällt und damit auch so viel billigen Wasserstoff, dass die Ineffizienz des Systems gar nicht so schlimm ist. Ne. Dann ist es zwar ineffizient, weil ich so viel verliere, aber weil ich das zu so geringen Kosten in so beliebig großen Mengen generiere, macht das dann nichts.
Das klingt aber auch mehr nach Hoffnung als nach allem anderen, ja.
Ja, deswegen sagen viele Experten, dass nichts daraus wird. Ja. Auf der anderen Seite, wir wissen es ja alle nicht, ne? Wir wissen nicht, wie das System funktioniert. Es kann sein, dass einige Staaten wirklich ein großes Geschäft aus Wasserstoff oder Synfuels oder E-Fuels machen.
Wenn Spanien nicht blöd ist, wird Spanien ein sehr, sehr reiches Land werden in Zukunft, ja?
Saudi-Arabien.
Mit denen müssen wir dann ja auch nicht mehr Geschäfte machen.
Ja, aber der ganze Maghreb, ne? Also da ist eine Menge machbar. Ja. Wir wissen das einfach nicht. Ja. Es ist durchaus möglich, dass wir am Ende mehr E-Fuels und mehr Wasserstoff haben, als wir heute hoffen. Aber können wir uns darauf verlassen? Eher nicht. Ne? Also, aber völlig abwegig ist es nicht.
Na, ganz und gar nicht. Ich habe gerade mit einem Forscher gesprochen, der an Power2X forscht, vom KIT, und der sagt halt auch, ja, wir brauchen das dringend. Ja, die gesamte absolut. Petrochemische Industrie basiert auf Kohlenstoffen.
Ja, absolut.
Und wir brauchen halt diese Kohlenstoffe. Und der sagt aber auch, das kommt im Privathaushalt, das kommt in der Heizung zu Hause, im Tank, da kommt das nie im Leben an. Vorher braucht die Industrie das Zeug.
Und wahrscheinlich wird dann am Ende das so aussehen, dass die Privathaushalte mit Wärmepumpen beheizt werden, entweder aus zentralen Einrichtungen im Rahmen von Fernwärme oder aus individuellen Lösungen oder auch möglicherweise kleine Netze, die einen Kiez beheizen oder so, über mehr oder weniger große Pumpensysteme. Und die Industrie wird die E-Fuels, Synfuels und den Wasserstoff verwenden. Der Flugverkehr braucht E-Fuels. Vielleicht gibt es kleine Liebhaberserien von Autos, ne? Irgendwie, die haben dann Spaß daran, warum nicht? Ne?
Eine alte Vespa, ja, die ganz woanders in einer Garage steht und im Jahr vielleicht 50 Kilometer bewegt wird. Da ist es mir dann halt auch egal, ob der Liter Sprit dafür 10 Euro kostet.
Das ist dann halt meine Champagner- und Luxusfahrt.
Genau, ne? Genau. Das ist dann mein Hobby und das lasse ich mir was kosten. Und ja, genau.
Und nochmal, und ansonsten fahren die Leute dann eben das E-Auto.
Ja.
Und es wird viel, viel mehr PV geben, das dann auch die Netze entlastet. Der Strom wird sich hoffentlich besser in Deutschland verteilen. Also dieser Endausbauzustand.
Besser verteilen meinst du im Sinne von, also was wir im Moment machen, ist ja, wir erzeugen zentral und verteilen den Strom über große Distanzen. Und besser verteilen hieße, dass wir ihn dezentral erzeugen, also da erzeugen, wo er verbraucht wird.
Dezentraler erzeugen, aber auch besser verteilt in Deutschland. Also auch nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland.
Du meinst, dass die Bayern dann doch noch Windräder kriegen?
Ja. Baden-Württemberg muss man auch sagen, das sieht auch nicht so gut aus. Also im Grunde hatte man dann ein System, das wahrscheinlich wiederum gar nicht so schlecht laufen würde. Und möglicherweise kommt dann ja irgendwann tatsächlich, na, also die Möglichkeit aus der Luft CO2 wieder zu gewinnen, möglich, also dieses Direct Air Capturing,
ja.
Oder möglicherweise kommt auch CCS, CCU so rechtzeitig.
CCS, Carbon Capture and Storage, also Verpressung von CO2 im Untergrund.
Ja, oder aber die Verarbeitung zu
Kohlenstoffen.
Ja.
Ich empfehle, die Sendung zu hören, die ich mit dem Wissenschaftler gemacht habe. Ist erschienen im Resonator-Podcast.
Sehr gerne. Das
war jetzt an die Hörerschaft gerichtet, aber kannst du dir auch gerne an. Mhm. Es ist aber noch nicht erschienen. Also zumindest während wir aufzeichnen, ist sie noch nicht erschienen.
Das ist natürlich schon nochmal eine Menge Musik drin, aber wie das immer so ist, ne, wenn man einen großen Umbau vornimmt, währenddessen fühlen sich alle so ein bisschen unwohl.
Mhm.
Es ist unordentlich, man weiß nicht, wie es am Schluss aussieht. Alle sagen irgendwie, ach Mann, hätten wir nie angefangen mit diesem Bau. Das ist ja irgendwie so unbequem, ich finde meine Sachen gar nicht mehr. Und in dieser Unsicherheitsphase sind wir jetzt gerade, wo die Republik gerade mitbekommen hat, dieser Umbau findet nicht nur woanders statt, sondern der findet auch bei mir statt. Und alle müssen sich jetzt erstmal an diese neuen Erkenntnisse gewöhnen. alle müssen auch erst einmal mitbekommen, was es an öffentlichem Geld gibt, dass sie diese Ausgaben nicht alleine tragen werden, dass das Stadtwerk ihnen vielleicht auch einen Fernwärmeanschluss macht und dann machen die die Vorfinanzierung und nicht der Häuslebauer. Also am Ende wird das, glaube ich, alles ganz gut. Aber zwischendurch ist es halt so wie bei jedem Bau, ne? Irgendwie zwischendurch irgendwie schimpfen alle und haben schlechte Laune.
Das heißt, das Geschrei, das der Axel Springer Verlag verbreitet hat in den letzten Wochen und Monaten, ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht, wenn man sich die Titelseiten und die Kommentare anguckt?
Es ist natürlich total unangenehm. Ne? Das ist dann so ein Teil eines allgemeinen Kulturkampfes wird. Aber ich glaube, wenn man so in die Breite der Bevölkerung guckt, dann ist es so eine Mischung aus Dazulernen, Verunsicherung, ja, wer hat denn nun recht? Was wird denn nun? Es war natürlich auch ganz, ganz unglücklich, dass erst dieser Entwurf in die Öffentlichkeit gelangt ist, bevor irgendjemand mal Zahlen hatte, was es denn an öffentlichem Geld dazu gibt. Mhm. Was ich übrigens gut finde an der Einigung von gestern. Ja. Die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung.
Okay, das musst du mir erklären.
Die Kommunen, die sollen ja eine kommunale Wärmeplanung vornehmen. Mhm. Also wo bauen wir uns vielleicht noch dann Fernwärmenetz dazu? Wo ist vielleicht ein Nahwärmenetz sinnvoll? Das würden die dann planen und dann wüsste man beispielsweise irgendwie hier so, ne, also das Dichterviertel in Oberaltheim, das wird jetzt in Zukunft mit einem Fernwärmenetz angeschlossen. Und dann wissen die Leute aber auch gleich, da brauche ich jetzt keine eigene Wärmepumpe anzuschaffen. Ja. Und das muss ich jetzt auch nicht tun, sondern ich miete mir möglicherweise eine neue Gastherme für 3 oder 4 Jahre, eine gebrauchte, ne? Während die Stadt da irgendwie das Fernwärmenetz vergräbt. Und dann schließen die mich einfach an. Mhm. Das ist sicherlich sinnvoll. Das Fernwärmenetz wird profitabler. Und ich habe nicht so eine Splitterlösung, wo die Goethestraße 4 eine Wärmepumpe hat, weil deren Gasheizung 3 Jahre früher kaputt gegangen ist als bei Goethestraße 7, die direkt am Fernwärmenetz hängen. Das ist schon sinnvoll, weil ich dann so kompakte Viertel einfach anschließen kann. Jetzt gab ja Anfang dieser Woche einen Wärmegipfel, also einen Fernwärmegipfel. Und das ist natürlich absolut sinnvoll, dass ich dieses Instrument aufwerte. Da hängen aktuell 14% der Haushalte dran. Und es wäre sinnvoll, es wäre mehr.
Ja. Ist es denn noch realistisch, dass es mehr werden?
Ja, absolut. Absolut. Denn in der Vergangenheit war Gas einfach so lächerlich billig, dass die Entscheidung, sich an die Fernwärme anzuschließen, oft auch ökonomisch schwer abzubilden war. Der Vermieter, der musste, wenn er die Kosten wälzen wollte, auch immer so einen Kostenvergleich anstellen. Und der war nach hinten gerichtet. Mhm. Es wäre sinnvoll, dann tatsächlich auf die nächsten Jahre und auf die Jahrzehnte zu gucken und zu sagen, das lohnt sich jetzt einfach, ne? Und als Stadt auch zu sagen, hier machen wir eine Fernwärmesatzung. Und in diesem Satzungsgebiet, da versorgen wir alle emissionsfrei und auch verbrennungsfrei, also auch keine Staubemissionen, ne, kein Holz, irgendwie,
kein NOx-Blockheizkraft.
Ja, genau. Das machen wir alles nicht, sondern wir hängen hier jetzt irgendwie so eine schöne Sohle-Wärmepumpe da irgendwie rein und damit versorgen wir hier gleich die ganze Gegend. Das ist natürlich dann wiederum sinnvoll, ne? Also, weil das den Kommunen auch einfach eine bessere Planung, eine verlässlichere Planung lässt und damit am Ende natürlich auch eine andere Profitabilität und damit auch günstigere Preise für den Verbraucher. Super finde ich auch die Aufklärungspflicht. Mhm. Man sagt so jetzt hier, wenn Sie sich schon eine Gasheizung nochmal zulegen, weil sie davon ausgehen, die rentiert sich für mich auch in 10 Jahren, müssen sich aber beraten lassen, was bedeutet das? Ne? Wo gehen die Preise möglicherweise hin? Achtung, da kommt noch was. Und am Ende muss man sagen,
warum gehen die Preise nur möglicherweise irgendwo hin? Ich dachte, wir wissen, was das CO2-Zertifikat kosten wird dann.
Nö, das CO2-Zertifikat, das wird sich ja am Markt bilden. Und Börsenpreise, die sind ja so ein bisschen...
Ja, stimmt.
Ja. Das kann ja auch ganz schnell kippen. Also wenn die Republik viel schneller ist, als wir denken und viel mehr Heizungen viel schneller ausgetauscht werden, weil es großzügige Fördermittel gibt, weil auf einmal
so viele Fahrradwege da sind, dass niemand mehr Auto fahren will und darum weniger getankt wird. Das macht ja auch alles aus.
Ja, weil Leute in großem Stil auf günstige neue Kleinwagen, die elektrisch sind, umsteigen, dann kann das ja ganz schnell gehen. Das wissen wir ja nicht. Und je mehr Leute früher aktiv werden, umso weniger stark steigen diese Preise an. Im Idealfall steigen die Leute um und am Schluss bleiben dann die ganz, ganz schwer renovierbaren Liegenschaften übrig.
Und die kriegen es dann aber wieder billig.
Die kriegen es dann wieder billig, aber die sind dann meinetwegen auch geschlossene Bebauung im Denkmalschutz.
Mhm.
Na, also wo sowas einfach dauert, wo das schwierig ist, ne, wo das nicht easygoing ist und die dann auch einfach mal 3 Jahre länger brauchen. Die müssen am Ende auch was machen.
Ich wollte gerade sagen, 2045 müssen die was getan haben.
Genau, genau. Aber bis dahin brauchen die wahrscheinlich ein bisschen länger, als wenn ich in einem 10 Jahre alten Wohnhaus bin, das ans Fernwärmenetz angeschlossen wird oder sowas. Ne? Also das kann dann ja sehr unterschiedlich schwierig sein. Und Dekarbonisierung des Verkehrs ist in Metropolen einfacher als in Sachsen-Anhalt auf dem Land.
Wenn ich mich in Berlin so umgucke, habe ich das Gefühl, als wäre das auch in Metropolen nicht einfach.
Ach, die fahren alle zum Spaß hier rum.
Genau, ich dachte, die wären alle darauf angewiesen, auf die Autos, die so lange im Stau stehen. Den Zertifikatepreis regelt der Markt, sagst du. Warum diskutieren wir dann trotzdem immer wieder darüber, dass die Zertifikate eigentlich viel zu billig sind, dass das eigentlich 180 Euro die Tonne kosten müsste und so was?
Aktuell ist es noch nicht der Markt. Aktuell haben wir einen Festpreis.
Ja.
Im Brennstoffemissionshandelsgesetz, das ist derzeit noch ein deutsches Gesetz, denn die europäische Regelung greift ja erst ab 27.
Okay. Das heißt, wir befinden uns gerade eigentlich in einer, im Auge des Sturms. Also wir haben noch so eine gewisse Schonfrist, so insgesamt.
Ja, es ist eine Einstiegsphase.
Ja.
Aber auch das deutsche Gesetz sieht eigentlich vor, dass wir 26 in eine Versteigerung gehen, die ist aber noch gedeckelt und 27 sind wir dann in der Prärie. Dann ist Dschungel und dann gucken wir mal. Es gibt Abschätzungen, die gehen davon aus, dass erstmal so 120 Euro sein werden ungefähr, aber das hängt wie gesagt von ganz vielen Faktoren ab, ne? Was geht wie schnell? Was kosten Wärmepumpen? Wie schnell bekomme ich meine Förderanträge bewilligt? Gibt es einen attraktiven Kleinwagen, der eher 20.000 als 40.000 kostet, elektrisch? Ne? Das sind ja alles Faktoren, die jetzt nicht nur von der Bereitschaft der Bevölkerung abhängen, sondern von Faktoren, die auch die Bundesrepublik ganz schwer beeinflussen kann. Übrigens hat die FDP, und das muss man ihr auch mal lassen, die hat ja ein Papier vorgelegt, die Fachpolitiker Köhler-Vogel haben ein Papier vorgelegt, diese wilde Phase des Emissionshandels vorzuziehen. Nämlich aufs nächste Jahr.
Auf nächstes Jahr, auf 2024.
Genau. Und dann zu sagen, das machen wir alles über den Emissionshandel.
Ja.
Ne? Dann brauchen wir nämlich gar kein Ordnungsrecht.
Okay.
Sondern das machen wir alles über den Emissionshandel, hören die Leute von selber auf.
So wie du grinst, habe ich das Gefühl, dass das nicht funktionieren würde, denkst du?
Es würde sicherlich funktionieren, allerdings wäre es mal eine interessante Versuchsanordnung, was dann in Deutschland los wäre.
Aber was würde dann passieren? Der Sprit würde 20 Cent teurer.
Der Sprit würde sehr schnell drastisch teurer.
Drastisch?
Natürlich drastisch. Ne? Also wir sind ja gerade jetzt irgendwie bei 30 Euro, dann wären wir auf Schlag irgendwie vielleicht bei 120, vielleicht bei 150, weiß ja keiner so genau. Gas würde teurer, Heizöl würde teurer. Das würde ja nicht nur Verbraucher belasten, sondern das belastet dann ja auch Gewerbe. Nämlich quasi jeden, der nicht ohnehin im großen Emissionshandel ist. Ne?
Das wäre der Bäcker um die Ecke und
genau.
Solche Leute.
Wir hätten einen Wahnsinns-Inflationshub. Da wäre schon ganz schön Musik drin. Man kann jetzt natürlich sagen, das machen wir einfach mal so. Und es gibt ja auch einen Rückfluss in Form des Klimageldes. Aber diese Anstrengungen, die müssen wir mal auf uns nehmen.
Man könnte das ja durchaus auch zwischenfinanzieren. Dass man sagt, bis der Rücklauf des Klimageldes da ist, nehmen wir halt einfach nochmal ein Sondervermögen auf, also machen wir halt einfach nochmal, was weiß ich, 50 Milliarden Schulden oder sowas und kompensieren alle, die wirklich jetzt am Hungertuch nagen.
Ja, ja, ja.
Und wenn dann der Rückfluss kommt, dann gleicht sich das irgendwann wieder aus. Theoretisch möglich mag das sein.
Das hat einiges für sich. Ne? Das ist ein mutiger Vorschlag. Das ist natürlich auch ein sehr liberaler Vorschlag. Das ist auch ein Vorschlag, der hat schon eine gewisse soziale Schlagseite, aber dafür ist es halt die FDP.
Ja.
Der Parteitag hat das auch so beschlossen und Lindner hat das am selben Tag vor laufender Kamera wieder eingesammelt.
Im Alleingang?
Ja, das ist das Helfen. Ja, aber an und für sich ist das Beschlusslage der FDP. Und man darf ja die FDP nicht mit Schäffler oder so oder Kubicki verwechseln. Ne? Das gibt ja durchaus auch einen liberalen Klimaschutz, der auch ernsthaft Klimaschutz betreiben möchte.
Ja, es gibt auch, du sagtest gerade Vogel, also es ist ja so ein Typ, der auch durchaus ein soziales Gewissen hat noch.
Ja, und das, und also ich glaube schon, dass es funktionieren würde, ne? Also es wäre halt ein Riesensprung. Aber da muss man sagen, ist der große Hemmschuh eher die Sozialdemokratie.
Wobei die ja auch darüber diskutieren könnten, wie machen wir das möglichst, also wie gleichen wir das für die sogenannten sozial Schwachen, wie gleichen wir das möglichst gut aus? Das wäre ja eigentlich der Job der Sozialdemokratie.
Ja, aber das Problem ist doch der Sozialdemokratie, dass ihr Klientel gar nicht das Prekariat ist. Die Leute, deren Heizrechnung ohnehin der Staat zahlt, sind ja nicht das Wahlklientel der Sozialdemokraten. Ja, die Sozialdemokratie, das sind dann eher Leute, die... Das
ist der öffentliche Dienst, mit dem du jeden Tag zu tun hast.
Ja, oder das sind Leute, die haben nicht studiert, aber eine Ausbildung. Die arbeiten viel, aber es bleibt nicht viel über. Ne? Also das sind schon Leute, auf die muss man ein bisschen aufpassen. Denn bei Regelungen, die sich um sozial Schwache drehen, profitieren sie nicht. Denn sie zahlen Steuern. Es sind gleichzeitig aber natürlich auch Leute, die jetzt nicht viel über haben. Ne? Also wo eine Maßnahme, die richtig was kostet, sie auch direkt richtig spüren, also die auf ihren Urlaub sparen, die sich wirklich ziemlich krumm legen, um sich ein Haus in den Gegenden Berlins zu kaufen, wo man ein bisschen zur Arbeit fährt und die deswegen auch das Auto brauchen und so weiter und so fort. Ne? Und die sind zu wohlhabend für soziale Wohltaten. Mhm. Sie sind aber auch nicht wohlhabend genug, als dass man sagen könnte, irgendwie jetzt habt euch mal nicht so.
Ja, ist ein bisschen wie bei mir in den 90ern mit dem BAföG. Ich habe nichts gekriegt, weil meine Eltern zu viel Geld hatten, aber hatten sie gar nicht.
Es gibt so einen
Sweet Spot.
Ja. Das ist das Klientel der Sozialdemokratie. Da haben die natürlich auch einen Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie.
Aber diese Leute halten sich doch nicht alle für die Krankenschwester, die nachts um 6 mit dem Schneepflug raus muss. Weil die wird ja immer vorgeschoben, wenn irgendwas eine soziale.
Ich weiß nicht, ob die sich selbst dafür hält, aber die Sozialdemokratie glaubt, sie muss irgendwie schrecklich auf die aufpassen.
Ja.
Es ist schwer zu sagen, ne? Es also stimmt schon, dass die haben nicht viel zuzusetzen, aber sicherlich gäbe es eine Ausgestaltung, die ein bisschen mitnimmt, ne? Also insofern scheitert das ETS sofort wahrscheinlich eher daran. Na, also wenn deren Ausgaben beim Wechsel nach 24 auf einmal für quasi alles dann können die die Raten fürs Haus nicht mehr bezahlen. Ja. Also ich sehe schon deren Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich der Klimawandel also auch ein Riesending. Also irgendwo dazwischen muss was passieren.
Na, eigentlich haben wir, das ist so eins meiner Mantren, die ich seit vielen Jahren sage. Ich sage immer, also auch die selbstgenutzte Immobilie ist ein Geschäftsmodell. Ja. Und wir haben halt einfach gelernt über die letzten Jahrzehnte, eigentlich wahrscheinlich sogar schon vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen zu lernen, dass das irgendwie so ein, ja, dann lebst du im Alter mietfrei. Ja, das stimmt halt nicht, ne? Weil du brauchst eine Instandhaltungsrücklage, wie bei jeder Eigentumswohnung halt auch. Und das haben diese Leute halt alle nicht, weil niemand denen jemals erklärt hat, dass das auch in die Kalkulation gehört, wenn man sich eine Immobilie kauft. Nur, sollten wir sie dafür jetzt belohnen, dass sie nicht für 5 Pfennig mitgedacht haben?
Weil nee, das ist aber halt du kannst sie natürlich auch nicht reihenweise in die Privatinsolvenz laufen lassen. Du musst irgendwas dazwischen tun. Ne? Also der Staat muss die Wärmepumpe teilweise mitfinanzieren. Er muss sie teilweise vorfinanzieren, einfach durch einen günstigen bis hin zu zinslosen Kredit. Er muss da, wo er das durch seine Stadtwerke kann, so viel wie möglich zentral versorgen. Das ist ja auch ein attraktives Modell für kommunale Unternehmen. Ne?
Ja, mir schwant gerade, warum Lindner das wieder einkassiert hat. Der will nämlich unbedingt bei seiner Schuldenbremse bleiben.
Ja, das wird teuer.
Das stimmt, das wird teuer. Ja. Das wird er nicht bezahlen wollen. Ja.
Und all das zusammen macht es natürlich schwer. Ne? Aber gut, ne, regieren ist nicht einfach.
Miriam Vollmer, vielen Dank.
Danke.
Und auch diese Woche haben wir wieder einen Faktencheck für euch. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid.
Ja, hallo auch von mir. Heute möchte ich in den Faktencheck einsteigen mit der Feststellung, dass Miriam, weil wieder eine Expertin war, die sehr viele Fakten im Kopf hat und auch korrekt im Kopf hat. Deswegen sind es teilweise nur sehr kleine Anmerkungen. Zum einen hat sie ja gesagt, das Ministerium Altmaier, also das Wirtschaftsministerium der vorherigen Bundesregierung, hätte zu lange an der EEG-Deckelung festgehalten. Das ist natürlich eine Meinungsäußerung, aber etwas Hintergrund vielleicht noch dazu, was genau war da das Problem? Es gab in dem EEG-Gesetz, also der Förderung für erneuerbare Energien, einen Ausbaudeckel für 52 Gigawatt im Bereich der Photovoltaik. Und das war eben der Punkt, den Miriam machen wollte an der Stelle, dass das eben zu Unsicherheit in der Wirtschaft geführt hat über die Zukunft des Photovoltaikausbaus. Dann hat Miriam erwähnt, ab 2027 wird von EU-Seite her Emissionshandel das Erdgas sehr schnell verteuern, weil dann gibt es nicht nur den bisherigen ETS, also das bisherige Emissionshandelsschema, sondern ein erweitertes System, den ETS2. Und da werden dann jedes Jahr die Zertifikate, deren Anzahl wird um 5% reduziert, hat sie gesagt. Und dadurch wird es eben teurer. Und dazu gibt es eben eine kleine Richtigstellung, denn wenn ich es zumindest richtig nachgelesen habe, dann ist es so, dass in dem Bereich des alten ETS ab 2028 die Zertifikate jedes Jahr um 4,4% reduziert werden und im ETS 2, also der dann auch die Ressourcen wie Erdgas betrifft, da geht es dann um eine Reduktion von 5,43% pro Jahr. Das klingt jetzt total kleinlich, aber wenn man sich genauer mit solchen Verhandlungen auch um solche Prozentwerte an Reduktionen von irgendwas beschäftigt, da geht es da auch bei kleinen Werten oft um sehr viel Geld, sehr große Interessen und daher wollte ich das eben einmal etwas differenzieren. Holger hatte erwähnt, dass Deutschland früher mal bei dem Thema Neuverschuldung in der EU auf eine 3%-Regel gepocht hat, also dass man als Staat nicht mehr Neuverschuldung haben soll als 3% des BIPs und dann hat Deutschland die selber gerissen, ohne dass es große Konsequenzen gab, diese Grenze. Das stimmt erstmal so, dass Deutschland natürlich auch diese Grenze gerissen hat und interessanterweise reißt Deutschland diese Grenze von 3% BIP Neuverschuldung auch 2023. Das Zitat des österreichischen Ministers, der gesagt haben soll gegenüber Hans Eichel, 3% sind 3%, wie Holger gesagt hat, das konnte ich jetzt spontan nicht finden. Vielleicht bin ich da aber auch zu jung und habe nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet. Dann hat Miriam gesagt, ja, die EU ist nicht so zahnlos, wie sie scheint. Ungarn hätte ja die Gesetzgebung geändert, nachdem sie da im Vertragsverletzungsverfahren waren und dazu muss ich sagen, ja, Ungarn ändert Dinge, aber gerade in dem aktuellen Vertragsverletzungsverfahren hat die EU im Dezember 2022 noch sehr umfangreich Ungarns Fortschritte geprüft und eben für nicht ausreichend befunden. Und mir ist jetzt aus den Monaten danach auch nicht bekannt, dass sich diese Einschätzung der EU gegenüber Ungarn geändert hätte. Das heißt, da bleibt abzuwarten, ob Ungarn denn genug getan hat und nicht nur einfach das Minimum in der Hoffnung, dass die EU das dann schon akzeptieren würde. Und das Letzte, worauf ich heute eingehen möchte, ist, dass bei dem Thema, wo es darum ging, wer von dem Klimasozialfonds profitiert und wer einfach genug Geld hat, dass ihm alles egal sein kann, eben dieses Thema Mittelschicht und so weiter, Miriam so ein bisschen sinngemäß gesagt hat, auch wenn sie es sicherlich nicht so gemeint hat, dass finanziell Schwache ja keine Steuern zahlen. Und das stimmt natürlich für die Einkommensteuer in der Regel auch, wenn man geringes Einkommen hat oder Bürgergeld bekommt, dass man da eben nicht drunter fällt. Aber Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung, die wenden einen vergleichsweise hohen Anteil ihres Bruttos für indirekte Steuern auf, nämlich nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel so im Bereich von 20-30%. Wesentlich ist dabei natürlich die Mehrwertsteuer, denn die ist ja vom Einkommen total unabhängig. Die fällt nun mal auf alles an, was man zum täglichen Leben benötigt. Das heißt, man kann sich auch nicht so richtig daran vorbeisparen. Und wenn man wenig Geld hat, dann braucht man eben einen umso größeren Teil seines Geldes für diese indirekte Steuer. Und das war's für heute.
Das war die Wochendämmerung vom 21. Juli 2023. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche.
Eine Produktion von Haus 1.